Schön, heute wieder hier sein zu dürfen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen für die, die neu dazugekommen sind. Ich möchte einsteigen mit einer Frage an euch heute. Und zwar, gibt es Menschen hier heute, die schon mal in ihrem Leben eine Enttäuschung erlebt haben? Ja, dürft gerne kurz. Ja, ich sehe da ziemlich viele Hände. Ich glaube, wir können uns da alle damit identifizieren, mal irgendwie auf irgendeine Art und Weise in unserem Leben enttäuscht worden zu sein. Es gehört irgendwie dazu, zu unserem Leben, dass wir eben auch Enttäuschungen erleben. Das Problem bei Enttäuschungen ist, dass diese Enttäuschungen ein sehr zerstörerisches Potenzial haben. Je nachdem, wie wir mit den Enttäuschungen umgehen, können uns Enttäuschungen weg von Gott bringen, können uns Enttäuschungen Glauben rauben, Freude rauben, Liebe rauben und so weiter. Also Enttäuschungen haben ein zerstörerisches Potenzial und daher habe ich es für heute auf dem Herzen, darüber zu sprechen, wie wir denn einen göttlichen Umgang oder einen biblischen Umgang mit Enttäuschungen haben können. Wie können wir mit Enttäuschungen auf eine gute Art und Weise umgehen? Die Frage zuerst ist ja mal, ja, was ist denn überhaupt eine Enttäuschung? Wenn wir von Enttäuschungen sprechen, wovon sprechen wir da? Worum geht es da? Und ich habe da zwei Definitionen, die jetzt nicht biblische Definitionen sind, sondern ganz weltliche vom Internet. Also ein Wörterbuch sagt dazu Hoffnung oder Erwartung, die nicht erfüllt wurde. Also eine Enttäuschung kann sein eine Hoffnung oder eine Erwartung, die nicht erfüllt wurde. Und Wikipedia geht noch ein wenig mehr auf die Gefühlsebene. Die Definition von Enttäuschung ist da, eine Enttäuschung bezeichnet das Gefühl, einem sei eine Hoffnung zerstört oder auch unerwartet ein Kummer bereitet worden. Wir können enttäuscht sein von Menschen, von Umständen, von Situationen, von Problemen und Herausforderungen. Wenn etwas nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, sind wir eigentlich schon enttäuscht. Und meine Frage heute ist auch, können oder dürfen wir auch von Gott enttäuscht sein? Dürfen wir Christen von Gott enttäuscht sein? Ich werde darauf auch später noch eingehen. Respektive, ja, ich kann sagen, ich glaube, dass wir können von Gott enttäuscht sein, also dass das möglich ist. Und zwar möchte ich da nochmals auf die Definition zurückgehen. Es geht ja um eine Hoffnung oder Erwartung, die nicht erfüllt wurde. Und wenn wir daran denken, ich glaube, dann hat wahrscheinlich auch jeder von uns wieder ein Beispiel, wo wir eine Hoffnung oder vielleicht eine Erwartung an Gott hatten, die nicht oder nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, erfüllt wurde. Und in dem Moment sind wir eigentlich schon enttäuscht von Gott. Und das heißt aber nicht, dass Gott einen Fehler gemacht hat, sondern das heißt, dass ein Gefühl von uns oder eine Hoffnung oder eine Erwartung, es geht ja da um uns, dass wir enttäuscht sind, dass das, was wir eigentlich an Gott an Erwartung gehabt hätten, dass das nicht eingetroffen worden ist. Und wenn wir die Bibel anschauen, gibt es ganz viele Beispiele von Menschen, die auch solche Zweifel, Herausforderungen oder eben Enttäuschungen erlebt haben und die dann wirklich auch zu Gott hingegangen sind, seine Gegenwart aufgesucht haben und ihm auch das mitgeteilt haben. Ich bin enttäuscht von dir oder ich bin enttäuscht von diesen Umständen oder dieser Situation. Ganz besonders kommt mir da das Buch der Psalmen in den Sinn. Im Buch der Psalmen gibt es ja auch diese Klagepsalmen oder Klagelieder, was eigentlich nichts anderes ist als Personen, die ihre Enttäuschungen oder ihre Herausforderungen vor Gott kundtun. Da gibt es zum Beispiel David, das habe ich jetzt noch nicht auf dem Screen, aber er sagt zum Beispiel, «O Gott, hörst du nicht meinen Hilfeschrei?» Psalm 4, Vers 2. Oder im Psalm 6. Herr, du lässt mich deinen Zorn spüren. Ich flehe dich an, strafe mich nicht länger. Hab Erbarmen mit mir, Herr, ich kann nicht mehr. Oder im Psalm 10 heißt es, Herr, warum bist du so weit weg? Warum lässt du uns im Dunkeln umherirren, wenn wir dich am nötigsten brauchen? Und vielleicht kennen wir solche Gefühle oder Situationen, wo wir uns wie im Dunkeln fühlen, wo wir das Gefühl haben, hey, irgendwie, da, also das ist, ich fühle mich so fern von Gott, ich habe das Gefühl, er greift nicht ein und ich bin eigentlich wirklich enttäuscht, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen. Und ich glaube, genau das, was die Psalmen und die Psalmisten uns aufzeigen, ist der göttliche Weg vom Umgang mit Enttäuschungen. Wenn wir mit diesen Klagen ehrlich vor Gott kommen, wenn wir mit diesen Zweifeln, mit Ängsten, mit Nöten, mit Enttäuschungen zu ihm kommen, weil bei ihm sind diese Enttäuschungen gut aufgehoben und er kann damit umgehen. Ich möchte euch dazu erzählen, wie ich das persönlich in meiner größten, bis jetzt auf jeden Fall, Enttäuschung meines Lebens erlebt habe, oder wie ich damit umgegangen bin. Und es geht mir nicht darum zu sagen, dass ich irgendwie alles richtig gemacht habe, aber ich durfte viel lernen auf diesem Weg mit dem Umgang mit dieser Enttäuschung. Wir durften als Ehepaar, bevor wir nach Lugano umgezogen sind, wo wir jetzt die letzten 8 Jahre gewohnt haben, durften wir 2 Monate in Amerika auf einer Reise sein, als Ehepaar, Gabriela und ich. Und es war eine der schönsten und schwerelosesten Zeiten unseres Lebens, wo wir einfach sein konnten, viel Zeit mit Gott hatten, miteinander hatten, viele schöne Dinge erlebt haben, viele Inspiration bekommen haben. Und wir sind wirklich erfüllt und voller Freude und Motivation zurückgekommen, mit einem großen Glauben, dass Gott wirklich Erweckung schenken wird und Großes tun wird in dem, was er bereit hat, in seinem Dienst. Und wir sind da auch mit dem Embryo im Bauch von Gabriela mit nach Hause gekommen, was uns auch sehr gefreut hat. Und viele von euch wissen es, ich habe es auch schon gesagt hier, dass wir dann eine ziemlich schwierige Zeit erlebt haben. Wir haben dann, ich sage es nochmals kurz, im 6. Monat die Diagnose bekommen, dass unsere Tochter, also im 6. Schwangerschaftsmonat, unsere Tochter eine Trisomie 13 hat. Das ist eine Chromosomenfehlbildung, die nicht mit dem Leben vereinbar ist. Also wir wussten, wie eigentlich menschlich gesehen ist die Lebenserwartung sehr klein oder sehr kurz oder gar nicht da. Und schon das war mal eine kleine Enttäuschung oder eine nicht nur kleine, es war eine Enttäuschung und eine Herausforderung. Und dann wurde die noch größer, weil wir haben uns dann entschieden, wir wollen für ein Wunder glauben und beten. Wir haben wie diese Entscheidung getroffen und das Gefühl gehabt, doch, wir wollen wirklich jetzt an dem festhalten, dass für Gott nichts unmöglich ist. Dass er unsere Tochter heilen kann und sie gesund auf die Welt kommen kann. Und dann ist es eben doch anders gekommen, wie ihr einige schon wisst, und unsere Tochter ist dann nach 33 Stunden gestorben. Sie ist natürlich auf die Welt gekommen und hatte zudem, das war auch eine Riesenenttäuschung, aber zudem hatte sie auch noch gelitten in dieser Zeit, weil sie Atemnot hatte, die Atmung hat nicht recht funktioniert und das war so schwierig, das zuzusehen als Eltern, und da war ich wirklich sehr enttäuscht. Ich war wirklich auch enttäuscht von Gott. Ich weiß noch, ich hatte so da ein paar Stunden, wo ich so gekämpft habe mit Gott, wo ich gesagt habe, wieso? Wieso lässt du sowas zu? Wie ist das möglich, dass du, der mich liebst? Und ich habe wirklich versucht, ich habe es nicht immer geschafft, aber versucht, mein Leben dir hinzugeben. Und dann kommt sowas. Wieso tust du mir das an? Und vielleicht kennst du solche Kämpfe, solche Gedanken, wo du einfach auch irgendwie von Gott enttäuscht bist, weil er hätte es ja verhindern können. Das ist meine Überzeugung, dass Gott hätte das verhindern können. Und ich glaube nicht, dass das von Gott kam. Das ist nicht mein Gottesbild, das ich habe, dass er quasi meine Tochter krank gemacht hat, um mir irgendwas beizubringen. Und trotzdem war da dieser Kampf, diese Frage, diese Enttäuschung. Und die Frage war dann, wie gehe ich jetzt mit dieser Enttäuschung um? Was mache ich damit? Mit dieser großen Enttäuschung? Und es begann dann ein Prozess der Trauer und des Loslassens. Und in diesem Prozess war für mich eines der schwierigsten Dinge, war das, dass ich hatte zuerst ein paar Stunden, wo ich mich eigentlich wie von Gott abgewendet habe. Und dann habe ich wie gemerkt, eigentlich dieser Gott, der zugelassen hat, dass das alles geschieht, ist wieder derselbe Gott, der Einzige ist, der mir Trost spenden kann. Und das war wirklich so ein Kampf in mir, ein Zwiespalt in mir. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht jetzt zu dem Gott wieder hingehen, der mich jetzt gerade so zutiefst enttäuscht hat, um bei ihm Trost zu suchen. Und trotzdem merkte ich, ich kann nicht anders. Es geht nicht anders. Nur bei ihm finde ich Trost. Nur er versteht wirklich, was ich durchgemacht habe. Und ich glaube, das ist wie dieser erste Schritt vom zu Gott ehrlich kommen, vor ihm auch wirklich klagen dürfen, ehrlich sein dürfen. Wir müssen das nicht gleich mit frommen Worten überspitzen und sagen, ja, ja, aber Gott hat schon im Griff und so weiter. Sondern wir dürfen das auch mal zulassen, diesen Schmerz, dieses Klagen, dieses Leid. Und ich habe mich dann ein wenig gefühlt, wie wahrscheinlich ungefähr auch Simon Petrus, da gab es eine Rede von Jesus, wo er darüber gesprochen hat, dass die Jünger sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollten. Und darauf haben scharenweise an Jünger und Leute haben ihn verlassen, weil sie nichts damit anfangen könnten. Und er sagte dann zu seinen engsten 12 Jüngern, wollt ihr auch noch gehen? Ihr seid frei. Und Simon Petrus hat dann geantwortet in Johannes 6, 68. Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Er hat wie erkannt, hey, wohin sollte ich gehen? Nur du, Jesus, hast Worte, die ewiges Leben schenken. Nur du, nur bei dir ist Leben, nur bei dir ist Trost. Und genauso fühlte ich mich, ich wollte eigentlich nicht zu Gott gehen, weil ich war ja enttäuscht von Gott. Und trotzdem merkte ich, das ist der einzige Weg, mich wieder Gott hinzuwenden und von ihm getröstet zu werden. Das ist dieser erste Schritt vom Klagen und Ehrlichsein vor Gott. Und ich möchte euch da auch einen Klagepsalm, den Psalm 13, einige Verse daraus vorlesen, wo David das vor Gott getan hat. Einfach ehrlich vor Gott kommen und klagen. Herr, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen? Wie lange sollen mich die Sorgen quälen? Soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort, du mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Das sind Verse, die tönen sehr schwer und sehr auch depressiv, wenn man dem so sagen kann, wo David wirklich am Ringen war, wo er am Kämpfen war und sagte, Herr, schau mich doch wieder an, bring doch wieder Licht in meine Dunkelheit. Und ich glaube, Gott hat kein Problem damit, wenn wir so zu ihm kommen und zu ihm auch rufen oder vielleicht schreien, wenn es nötig ist. Und sagen, Herr, ich bitte dich wirklich, komm du wieder rein mit deinem Licht. Schenk du mir deinen Trost. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin enttäuscht, ich bin traurig, ich bin verletzt. Dieses Verhalten von diesem und diesem Menschen hat mich verletzt. Oder dein Nicht-Eingreifen oder dein auf die falsche Art Eingreifen hat mich enttäuscht. Ich gebe dir diese Enttäuschung hin. Und das Unvorstellbare, wenn man in dieser Enttäuschung so gerade voll drin ist, ist, dass wenn wir das tun, wenn wir so ehrlich auch mit Klagen, und die Bibel hat ja viele Klagepsalmen, viele Klagelieder, das hat Platz. Wenn es im Wort Gottes Platz hat, darf es auch in unserem Leben Platz haben. Und wenn wir das tun, wenn wir so ehrlich vor Gott kommen, dann hat er wie wieder Zugang zu unserem Herz. Und er kann unser Herz verändern, er kann unsere Perspektive verändern. Und das ist der zweite Punkt. Ich glaube, dass wenn wir so ehrlich vor Gott kommen, dann in der Gemeinschaft mit Gott unsere Perspektive verändert wird. Und ich habe euch dazu einen Vers mitgebracht, der für mich ein unglaublich wichtiger Vers wurde in dieser Zeit. Und Beat hat ja letzten Sonntag über diese Rema-Worte gesprochen und für mich war das in dieser Zeit so ein richtiges Rema-Wort, wo ich merkte, das war wirklich für mich, das hat Gott tief in mein Herz hineingesprochen. Und ich möchte dazu noch etwas sagen. Ich bitte euch oder ich empfehle euch, diesen Vers nicht einfach leichtfertig zu benutzen. Wenn Menschen Schlimmes durchmachen, wenn Christen durch Schwieriges durchgehen, einfach zu sagen, hey, kein Problem, das wird dir alles zum Besten dienen, weil es so in der Bibel steht. Da kann man sehr viel Verletzungen noch schlimmer machen. Da kann man wirklich, das ist lieblos und wir haben auch solche Dinge erlebt. Wenn es eben so einfach abgetan quasi, das ist gar nicht so schlimm, weil es dient dir ja sowieso zum Besten. Aber wenn es von Gott kommt und ein solches Rema-Wort ist, dann kann das so befreiend sein und das habe ich erlebt. Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Diese Worte habe ich in einer Seelsorge von Gott als Rema-Wort bekommen, wo ich mit diesem Schmerz zu Gott gegangen bin und wie diese Zusage bekommen habe und diese Verheißung, es wird zum Besten dienen. Es ist schlimm, ja. Und ich glaube, es kommt nicht von Gott, diese Krankheit. Aber ich habe in dem Moment begonnen zu glauben, dass Gott aus dieser schwierigen Situation, aus dieser Enttäuschung etwas Gewinnbringendes tun kann. Dass er das zum Besten verwenden kann. Und die Frage ist ja, was bedeutet es denn, dass uns etwas zum Besten dient? Was bedeutet das? In unserem menschlichen Denken heißt das, dass es einfach für uns gut ist. Für uns stimmt, dass es zum Beispiel wir erfolgreich sind, dass wir alles haben, was wir uns wünschen, dann dient es uns zum Besten. Wenn wir aber den darauffolgenden Vers noch lesen, bekommen wir meiner Meinung nach die Antwort genau auf diese Frage. Römer 8, Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und dieser Satz, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Ich bin überzeugt, dass das bedeutet, dass es uns zum Besten dient. Wenn Gott aus Dingen, vielleicht auch aus schwierigen Dingen, Sachen hervorbringen lässt, die uns Jesus ähnlicher werden lassen, dann dient das uns zum Besten, weil das ist unser Auftrag, ist Jesus hier zu repräsentieren, diese Beziehung mit ihm zu haben und eben auch ihm immer ähnlicher zu werden. Wir sind dazu berufen, das zu leben, was Jesus uns vorgelebt hat. Und ich kann wirklich sagen, dass wir das erlebt haben. Durch diese Geschichte haben wir erlebt, wie so viele Dinge uns zum Besten gedient haben und wie Gott dieses Schwere, dieses Schlimme umgedreht hat und uns zum Segen dienen lassen hat. Das eine ist mal, es hat ein Sterbeprozess für uns persönlich begonnen oder auch für mich persönlich, wo ich wie gemerkt habe, hey, ich habe wirklich nichts in meinen Händen. Auch mein Leben kann heute oder morgen vorbei sein. Ich bin zu 100% von Gott abhängig. Und das ist das Schönste und Beste und Befreiendste, wenn wir in diese Abhängigkeit reinkommen. Und wenn ich zurückschaue, kann ich von Herzen sagen, dass diese so schwere Geschichte, die ich niemals wiederholt haben möchte, trotzdem Gott zum Besten dienen lassen hat oder verändert hat. Es war auch ein großer Türöffner. Wir haben wirklich Zeugnisse, wo Menschen durch diese Geschichte errettet wurden, ihr Leben Jesus übergeben haben, weil sie zum Teil auch Schweres durchgemacht haben oder ähnliche Situationen und wir dann erzählt haben, wie wir damit umgegangen sind. Und sie haben wie diese Befreiung erlebt von diesen Schmerzen, respektive dass wir eben mit diesem Trost, mit diesen Enttäuschungen zu Jesus gehen können und dürfen. Es gab viele Gespräche, wir durften vielerorts oder mit vielen Menschen wirklich von dieser Liebe Jesu erzählen und weitergeben. Und es war wirklich ein Kampf, da hinzukommen. Aber ich kann wirklich heute dankbar sein, auch für dieses Schwere, das wir erlebt haben. Und nicht dankbar quasi, danke Gott, hast du das gemacht, weil ich, wie schon gesagt, das nicht so sehe. Aber danke Gott, dass du aus dem Schweren so viel Gutes entstehen lassen hast. Auch in unserem Dienst. Wir hatten so viel mehr Zugang zu Menschen, die auch selbst durch Trauer gehen, durch Verluste gehen, Schweres durchmachten. Es hilft einem einfach auf der Herzensebene, diese Menschen verstehen zu können. Und Gott kann unsere tiefsten und schwersten Enttäuschungen kann er wieder zum Besten wenden. Und wenn wir ihn lieben, ist das sogar die Verheißung in Römer 8, 28, dass auch diese schweren Dinge wirklich schlussendlich wieder zum Besten dienen werden, wenn wir es Gott eben hingeben. Und ich habe vorher von dem Perspektivenwechsel gesagt. Ich glaube wirklich, dass in dieser Gegenwart die Perspektive von uns verändert wird. Und ich habe das auch erlebt, dass die Perspektive vom Hier auf die Ewigkeit verändert wurde. Und das entscheidet alles oder macht einen riesen Unterschied. Die Ewigkeit ist so greifbar nahe gekommen, weil ich wie wusste, meine Tochter, die ich erst gerade noch auf meinem Arm hatte, die ist jetzt schon da. Die ist schon, also wir sind ja auf eine Art auch schon Teil der Ewigkeit, aber doch noch auf dieser Welt. Und sie ist schon erlöst. Sie ist schon gerettet. Bei meinen anderen Kindern weiß ich es noch nicht. Ich bete darum, es ist mein größter Wunsch für sie, dass sie diese Entscheidung treffen. Aber bei ihr weiß ich, sie ist zu Hause. Und auch für unsere Kinder hat das die Ewigkeit so nahe gerückt. Mein Sohn Viteo, der Älteste, der hat immer wieder Aussagen gemacht, ja, aber können wir nicht schon in den Himmel gehen? Oder im Himmel ist es doch viel schöner, weil wir haben dann gesagt, hey, Lia, deine große Schwester, sie leidet nicht mehr, ihr geht es gut, ihr geht es sehr gut. Und er hat dann immer wieder solche Aussagen gemacht, oder auch, können wir sie nicht kurz besuchen gehen im Himmel? Und das ist so schön, so dieses Kindliche. Einfach, ja, wieso können wir sie nicht kurz besuchen, habe ich gesagt, ja, würde ich auch sehr gerne machen. Ja, dann könnte ich auch noch mehr vom Himmel erzählen, wie es ausschaut, wie es aussieht und hätte wahrscheinlich auch noch mehr Motivation, Menschen dort mitzunehmen. Und das ist wirklich für uns ein Wunder, diese Perspektivenwechsel. Und ich habe dann wie auch zum Beispiel nicht mehr in erster Linie im Vordergrund gehabt, es ist so schlimm, dass meine Tochter gestorben ist, sondern es hat sich dann wie verändert. Ich bin so dankbar, dass meine Tochter bei Jesus ist. Und auf die Ewigkeit gesehen, ist das so viel mehr wert als diese Jahre, die wir hier auf der Welt gehabt hätten. Und ich weiß, es ist herausfordernd, sowas zu sagen. Es fordert mich auch sehr heraus. Aber es ist wirklich, diese Ewigkeitsperspektive ist so befreiend, weil wir nicht mehr auf unsere kleine und begrenzte Welt hier schauen. Und dann bekommen auch Verse wie der aus Römer 8, ein bisschen vorher, Vers 18, eine neue Bedeutung. Dort sagt Paulus, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Und diese zukünftige Herrlichkeit ist so nahe gerückt in dieser Zeit. Und das war ein Prozess, das war nicht einfach innerhalb 5 Minuten Gebet, habe ich kurz geklagt und dann ist da alles Perspektive geändert worden. Ich war frei und konnte wieder Gott loben und anbeten. Das war ein Weg, ein Prozess der Trauer und der Hingabe. Und manchmal geht es schnell und manchmal geht es lange. Und ich kann da auch nicht sagen, wieso das so ist. Es kommt vielleicht auch auf die Tiefe des Schmerzes oder der Enttäuschung drauf an. Aber die Frage ist nicht in erster Linie, wie groß ist die Enttäuschung, wie schwer ist sie, wie tief ist sie, sondern was mache ich damit? Kann ich wirklich mit dem zu Gott gehen, ihm das völlig ehrlich hingeben und dann von ihm in seiner Gegenwart meine Perspektive verändern lassen? Und wenn wir das schaffen, dann kommen wir eben in das Loben und Preisen wieder hinein. Und das ist dann der dritte Punkt. Gott loben und preisen trotz unseren Enttäuschungen. Ich glaube, ich bin überzeugt und ich habe das so erlebt, dass wenn wir so ehrlich vor Gott kommen mit unseren Enttäuschungen, dass er das vollbringen kann in uns, dass er diese Perspektive ändern kann. Und wenn wir im Psalm 13, den wir vorher schon angefangen haben zu lesen, weiterlesen. Sieh mich doch wieder an. Das ist nochmals Wiederholung. Herr, gib mir Antwort, du mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde, den haben wir erledigt und jubeln über meinen Sturz. Und jetzt kommt die Veränderung. Doch ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Rein menschlich gesehen macht das null Sinn. Zuerst klagst du, bringst diese Klagen vor Gott und dann wechselst du und dankst Gott. Es macht menschlich gesehen keinen Sinn, aber göttlich gesehen macht es sehr viel Sinn. Weil im Danken, im Loben erleben wir auch wieder Befreiung und Veränderung. Und Trost. Und für mich eines der größten Beispiele oder der eindrücklichsten Beispiele in der Bibel ist in dem Hiob, der so vieles durchgemacht hat. Dem wurde alles weggenommen. Alles. Der war reich, der war gottesfürchtig, der war wirklich mit Gott unterwegs, hatte eine wunderbare Familie. Alles wurde ihm weggenommen. Das Zuhause, das Hab und Gut, die Familie, sogar seine Gesundheit wurde ihm weggenommen. Und nachdem er all das erlebt hat, hat er gesagt, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Hiob hat sich entschieden, Gott trotzdem zu loben und trotzdem auf Gott zu vertrauen. Und ich weiß es nicht, ob ich imstande wäre, in so einer Situation, wie er es war. Ich habe da meine Zweifel, aber mit Gottes Hilfe wäre es vielleicht möglich, immer noch zu sagen, gelobt sei der Name des Herrn. Du hast gegeben, du hast genommen. Das kann ich auch auf unsere Tochter überwälzen und sagen, ja, du hast uns diese Tochter geschenkt und du hast sie wieder zu dir genommen und gelobt sei dein Name, Herr. Und Anbetung ist eine Entscheidung. Es ist nicht nur ein Gefühl. Es geht nicht einfach darum, dass wir uns danach fühlen, Gott zu loben, ihn anzubeten, sondern dass wir uns entscheiden. Selbst wenn unsere Umstände uns eigentlich nicht wirklich dazu einladen. Und auch da gibt es ja so viele wunderbare Beispiele in der Bibel. Eben Hiob, den ich erwähnt habe. Josef, der so viele Enttäuschungen erlebt hat und Gott treu geblieben ist. Auch ein Mose, der hat so viele Herausforderungen meistern müssen. Ein murrendes Volk immer wieder vor sich gehabt. Immer wieder vom Volk enttäuscht worden, weil sie andere Götter angebetet haben. Und trotzdem immer wieder auch auf Gott oder zu Gott hingegangen und an ihm festgehalten. Und vielleicht, Andy, könntest du nach vorne kommen. Ich möchte euch jetzt einladen, in Und zwar ist es ein bisschen eine spezielle Einladung heute Morgen. Wir haben ja normalerweise oder immer wieder mal die Möglichkeit, dass man nach vorne kommen kann, um Gebet in Anspruch zu nehmen. Und ich möchte euch heute mit einem Bild einladen, einem Bild der Klagemauer. Das ist die Klagemauer in Jerusalem und da gehen Hunderte und Tausende von Juden hin, um ihre Klagen dorthin zu bringen oder eigentlich wie Gott hinzugeben. Und wir können jetzt und dürfen jetzt in eine Zeit gehen, wo wir laut oder leise am Platz oder hier vorne, es hat heute auch Platz hier beim Kreuz, und ihr könnt euch wie vorstellen, dass so entweder diese Bühne oder das Kreuz wie diese Klagemauer ist. Also wir brauchen ja auch gar keine Mauer, sondern wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn und wir dürfen zu ihm kommen mit unseren Klagen, mit unseren Enttäuschungen. Und er ist nicht überfordert damit. Er hat kein Problem, mit unseren Enttäuschungen und Emotionen umgehen zu können. Er ist nicht überfordert damit. Und ich möchte euch jetzt wie diese Möglichkeit geben, wenn ihr merkt, ihr habt da irgendwelche Enttäuschungen oder irgendwelche Dinge, die euch frustrieren oder herausfordern, dass ihr die einfach ganz persönlich zu Jesus bringen dürft, zu seinem Kreuz bringen dürft, in seine Gegenwart, ganz ehrlich, so wie es kommt. Ihr könnt das wirklich für euch oder auch laut, es hilft zum Teil auch, wenn man es laut ausspricht, aber es geht jetzt heute nicht darum, Gebet zu empfangen, sondern wirklich einfach direkt mit Gott in Verbindung zu treten, diese Klagen ihm hingeben. Und wenn ihr dazu bereit seid, dürft ihr ihn auch bitten, dass er eure Perspektive verändert, in diesen Enttäuschungen, in diesen Klagen drin. Und nachher wollen wir in ein Lied gehen, das ich speziell für heute auch ausgewählt habe. Das Lied, das eigentlich genau diesen Vers von Hiob weitergibt. Blessed be the name of the Lord. Das wurde von Matt Redman in einer schwierigen persönlichen Zeit geschrieben. Und es geht in dem Lied darum, dass Gott eben gegeben hat und genommen hat und wir uns trotzdem entscheiden, Gott zu loben. Und für die nachher bereit sind, wir nehmen uns wirklich zuerst Zeit für diese Klagen, für diese Herausforderung, für all das Gott hinzugeben. Und für die nachher bereit sind, können wir das zusammen singen und uns dazu entscheiden, trotz allem, was wir erlebt haben, Gott anzubeten und ihn zu loben. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, in diese Zeit. Und ich danke dir, dass wir bei dir auch mit unseren Klagen kommen dürfen, mit unseren Enttäuschungen, die zum Teil sehr tief gehen. Und ich bitte dich, dass du jetzt diesen Moment freisetzt, wo wir einfach diese Enttäuschungen vor dich bringen können, ganz ehrlich. Hier vorne am Kreuz, bei der Bühne oder am Platz, wo wir sind oder zu Hause, wo wir sind. Heiliger Geist, zeig du uns auf, wo wir noch Dinge haben, wo wir noch Enttäuschungen haben, mit denen wir vielleicht nicht zu dir gekommen sind, sondern sie weiter brodeln und schmollen lassen haben, die uns immer noch vereinnahmen oder einfach immer noch da sind. Danke, willst du uns jetzt in diesem Moment diese Enttäuschung, diese Klagen abnehmen und uns eine neue Perspektive schenken, den Fokus auf dich. Danke für diese Zeit und für deine Einladung, dass wir immer und überall auch mit Klagen vor dich kommen dürfen. Ich lobe dich und preise dich, Herr. Amen. Wir haben jetzt einfach eine Zeit in dieser ruhigen Atmosphäre. Ihr seid völlig frei. Ihr dürft nach vorne kommen, wenn ihr merkt, doch, es hilft mir, einen Schritt zu machen, wie einen Schritt auf diese Klagemauer zu, einen Schritt auf Jesus zu, aufs Kreuz zu, dürft ihr das machen oder auch am Platz, wo ihr seid.